Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Annette Riedel.
Hallo und herzlich willkommen zu einem Tacheles von der Leipziger Buchmesse. Klaus Lederer ist mein Gesprächspartner. Der Politiker von der Partei Die Linke war bis zum letzten Frühjahr Senator und Bürgermeister in Berlin. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Mit links die Welt retten. Da ja halb Europa im Moment eigentlich eher nach rechts driftet, stellt sich die Frage, ob der Titel denn doch eher so ein bisschen selbstironisch ist.
Natürlich hat der Buchtitel einen Moment von Augenzwinkern. Ja, oder auch eine gewisse Doppeldeutigkeit, denn wenn man sich die Umfragen für meine Partei gerade anguckt, dann sind das so roundabout 3%, mal auch mal 4, das ist deutlich unter der 5%-Hürde. Und in Europa sieht es ja insgesamt auch nicht so sonderlich gut aus und Sie haben es tatsächlich beschrieben, es scheint derzeit einen Sog nach rechts zu geben bei Wahlen. Es ist jetzt nicht der unmittelbare Aufhänger für meine Schreibarbeit gewesen, sondern warum ich es gemacht habe, hat auch was zu tun damit, dass ich nach nun bald 34 Jahren meine eigene Standortpositionierung vornehmen wollte oder auch mir mal selber Rechenschaft ablegen, wo stehen wir eigentlich und wo müssen wir hin. Aber natürlich ist das Ausdruck der Tatsache, dass die Linke als gesellschaftliche Linke und natürlich auch als parteiförmige Linke stark in der Defensive ist. Und wenn man nicht daran glaubt, dass dunkle Mächte dafür verantwortlich sind oder irgendwelche anderen Akteurinnen und Akteure, dann muss man sich selbst befragen, wo das Problem liegt. Und das habe ich im Grunde zumindest mal versucht und nicht mit dem Anspruch, alle Fragen bis ins Letzte zu beantworten.
Brauchen wir auch hier an der Stelle nicht. Wir werden einzelne Fragen aufgreifen. Es gibt Kritikerinnen und Kritiker, die das Buch rezipiert haben, die dann gesagt haben, der Typ leidet an Realitätsverlust angesichts der Tatsache, dass die Linke allüberall fast unter 5% liegt.
Ich habe die Frage selber in meinem Vorwort aufgemacht, also dass natürlich der Gedanke naheliegt, dass hier jemand an Hybris oder an kompletten Realitätsverlust leidet, also ist ein Zitat aus meinem Vorwort. Wenn man in einer solchen Defensive ist, dann muss man einen politischen Kassensturz machen. Und dann muss man die Grundsatzfrage stellen, was ist eigentlich eine Linke, eine politische Linke im Jahr 2024? Und wenn ich auf meine eigene Partei schaue, dann sage ich mal zwischen, wir unterstützen die Ukraine oder wir halten Putin für einen missverstandenen Friedensfreund, wir bejubeln die Hamas als nationale Befreiungsbewegung oder wir erinnern an die Shoah und bekennen uns zum Existenzrecht Israels und beim Klimawandel, wir schlagen beim Gebäudeenergiegesetz auf die Grünen ein, als gäbe es keinen Morgen. Das sind alles zumindest irritierende Signale und deswegen habe ich gesagt, ich gehe nochmal zurück und versuche nochmal für mich selber auch aus meinen eigenen Erfahrungen heraus abzuleiten, was eigentlich so die Grundlinien für mich für linke Haltungen sind.
Da werden wir ein paar aufrufen. Wir sind ja hier in Leipzig, also in Sachsen und hier in Sachsen wird genau wie auch in Thüringen und in Brandenburg im Herbst gewählt. Die Linke hätte, Sie haben es eben schon angedeutet, schmerzhaft zurzeit bei den Umfragen ungefähr 4% hier. Das wären immerhin fast 7% weniger als bei den letzten Landtagswahlen und eben unter der 5%-Hürde. Die hatte schon mal über 20 zwischen 2099 und 2009. Also was macht sie falsch, die Linke im Moment? Sie haben schon angedeutet, dass ein Element sicherlich ist, dass es eine Kakophonie von Stimmen und von Haltungen gibt.
Das ist ein Element. Das zweite ist, es braucht Persönlichkeiten. Wenn wir nach Thüringen schauen, mein Freund Bodo Ramelow ist da jetzt einige Jahre Ministerpräsident und es ist ja kein spezifisches linkes Phänomen, wenn man sich die Umfrageergebnisse anguckt im Augenblick, sondern damit haben ja mehr oder weniger alle Parteien zu kämpfen, von einer abgesehen. Dann sieht man, was so eine Persönlichkeit ausmacht. Also in Thüringen besteht die Gefahr der 5%-Hürde nicht. So, da ist die Frage.
Aber Sie haben sich halbiert im Moment gegenüber dem Ergebnis von 2019.
Nun warten wir mal ab. Bodo Ramelow ist derzeit in Umfrage mit Abstand der beliebteste Politiker in Thüringen und wenn es eine Direktwahl gäbe, dann würde... Gibt es aber nicht, aber man kann ja mit den Funden noch wuchern und ich würde mal vorschlagen, dass wir die Diskussion über Wahlergebnisse auf den Augenblick verschieben, wenn sie dann eintrudeln.
Trotzdem muss man ja zur Kenntnis nehmen, dass wenn wir bei Thüringen bleiben, das Wahlprogramm von Bodo Ramelow, einem Politiker, der weit über die Parteigrenzen hinweg geachtet ist, dann klingt das ja eigentlich super gut. Den müsste man wählen, den Mann. Drittes beitragsfreies Kita-Jahr, landesweites 28-Euro-Ticket für junge Leute, sozialen Wohnungsbau ausbauen. Es scheint aber so, als ob Mensch den Gebrauchswert, den diese Linke hat, im Moment nicht wahrnehmen oder erkennen oder akzeptieren will.
Also ich hatte jetzt gerade einen Wahlkampf, der ist ein gutes Jahr her und wir haben in Berlin 12% bekommen aus einer Regierungsposition heraus. Es hätte auch die Mehrheiten gegeben, so weiterzumachen. Das hat da nicht funktioniert. In Bremen hat die Linke mit sehr, sehr ordentlichen Kandidatinnen auch ein sehr ordentliches Ergebnis vor nicht allzu langer Zeit eingefahren. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die für sich behaupten, die Linke sei eine Partei, die sowieso potenziell die Mehrheiten hinter sich hätte, sondern werden immer eine kleine Partei sein, auch wenn wir eine solide Programmatik hätten. Wir werden immer eine kleine Partei sein und wir werden immer auf Partnerinnen und Partner angewiesen sein. Aber ich will einfach nochmal sagen, die PDS hatte in den 90er Jahren einfach mehrere Momente, die sie mit so einem Gebrauchswert aus ostdeutscher Perspektive versehen haben. Sie war eine Ostpartei, sie war Paria, sie wurde von den anderen politischen Parteien des klassischen westdeutschen politischen Systems im Grunde ausgegrenzt und ignoriert. Und sie war eine Projektionsfläche für viele Ostdeutsche, die sich ähnlich ausgegrenzt und in einer Paria-Position gefühlt haben. Und sie konnte in dieser Zeit auch als Kümmererpartei, das ist ja immer diese Imagegeschichte, die damit verbunden war, bei den Menschen punkten. Und in den Nullerjahren gab es dann nach der Verschmelzung von WASG und PDS, die Linke, die hatte auch so ein Momentum, das hatte mit der Agenda 2010 zu tun, mit der Abkehr der SPD vom klassischen Sozialstaat. Seit 2012, und wir haben unser Programm stammt aus dem Jahr 2011, ist in meiner Partei inhaltlich diskursiv nicht mehr viel passiert. Das Programm stammt aus einer Zeit, die es so nicht mehr gibt und bezieht sich auf eine Gesellschaft, die es so nicht mehr gibt.
Und trotzdem ist es ja so, dass die Analyse von vielen, vielen Menschen geteilt wird. Ich nenne nur mal das Stichwort, die auseinandergehende Schere zwischen Arm und Reich. In dieser Woche hat der Europarat beispielsweise Deutschland attestiert, dass es eine Katastrophe ist, wie diese Schere auseinandergeht, einem reichen Land nicht würdig. Also die Analyse stimmt, 4 von 5 Deutschen sagen auch, die stimmt. Aber es scheint so zu sein, dass die Menschen der Linken nicht zutrauen, diese Missstände anzugehen.
Ja, da haben Sie jetzt selber die Erklärung geliefert, warum es Bodo Ramelow gerade so schwer hat. Auf der Bundesebene ist die Partei in den vergangenen Jahren de facto immer weiter abgeschmolzen. Sie hat es bei der letzten Wahl noch ganz knapp mit 3 Direktmandaten zurück in den Bundestag geschafft. Das würde beim nächsten Mal gar nicht mehr funktionieren, weil das Wahlrecht inzwischen geändert ist. Und das ist auch eine Kritik, die ich habe, auch aus den innerparteilichen Debatten der vergangenen Jahre. Wir haben uns immer im Grunde mit denen auseinandergesetzt, die gerade in Verantwortung waren. Egal, ob sie jetzt Schröder, Merkel oder aktuell Scholz heißen.
Aber es ist ja auch die Rolle der Opposition.
Ja, ich finde aber, das reicht nicht. Sich auf die Kritik an Piloten zu beschränken, ist nach einer Weile schal, weil man selber nicht bereit ist, die Kiste zu fliegen. Und meine Partei hat ja über Jahre hinweg auf der Bundesebene eher immer Distanz gesucht und gesagt, wir machen Opposition aus Prinzip. Das halte ich für ein Problem, weil eine Linke, die sich im Rahmen eines repräsentativ-demokratischen Systems aufstellt und positioniert und gewählt werden will, die muss natürlich im Zweifelsfall auch sagen, wir sind bereit, unter den und den Bedingungen mit den und den Akteurinnen und Akteuren dann auch gemeinsam Dinge umzusetzen, und sie muss sagen, in welche Richtung die Umsetzung gehen soll. Und da glaube ich, dass dieses mit irgendwie umverteilen, also das bleibt ein wichtiges Moment, das stimmt. Und warum Grüne, FDP, SPD, CDU, CSU das seit Jahren nicht thematisieren und blockieren, ist schon ein Problem. Da ist dann aber auch wieder die Durchsetzungsperspektive. Was nützt, wenn eine Partei, selbst wenn sie 8% hat, das alles fordert, wenn sie dafür keine Partnerinnen und Partner gewinnen? Also wir sind im Grunde schon in der Situation, dass jetzt über die Jahre der Gebrauchswert abhandengekommen ist, und wir haben es in den vergangenen Jahren von einzelnen Bundesländern und erfolgreichen Persönlichkeiten abgesehen tatsächlich nicht geschafft, sowas wie eine mobilisierende Idee zu entwickeln, wie könnte ein besseres Leben unter den heutigen Bedingungen hier in der Bundesrepublik mit linker Politik funktionieren?
Vielleicht sind Sie einfach auch nicht medienaffin genug als Partei. 2012, also 2011, sagt das Programm, seitdem hat sich die Medienlandschaft, Stichwort soziale Medien, extrem verändert. Und Sie schreiben in dem Buch ja auch selbst als eine Analyse, ich zitiere, im Wettstreit um die schlichte Bewirtschaftung von Wut hat die politische Rechte gegenüber der Linken die besseren Karten. Und Wut mit entsprechenden Kommentaren, Worten, Gestus dringt in der Netzwelt einfach mehr durch als aufrechte Demokraten, die meinen, sie haben tolle Programme.
Ja, das ist einer der Punkte, die ich im Buch thematisiert habe, und da resultiert ja auch ein Vorschlag draus. Ich habe eben gesagt, man reicht nicht, sich hinzustellen und zu sagen, wir verteidigen die repräsentative Demokratie so, wie sie ist. Das wird so nicht funktionieren, sondern wir müssten eigentlich beherzt sagen, wir weiten diese Demokratie aus. Wir weiten sie auch in den Mediensektor viel stärker aus.
Wenn die AfD beispielsweise bei TikTok extrem präsent ist, dann gibt das natürlich auf alle Fälle Aufmerksamkeit. Das kann man beklagen, weil es erstmal nicht Aufmerksamkeit für Inhalte ist. aber es führt unter Umständen zu Wählerstimmen.
Also ich bin jetzt weder der Pressesprecher noch der PR-Stratege meiner Partei. Deswegen kann ich das nur als Mensch bewerten, der in dieser Partei sich engagiert. Und ich bin sicherlich auch nicht zwergallwissend. Aber eins ist natürlich auch klar. Wir könnten als Linke und auch andere Parteien könnten das noch viel stärker bei TikTok reingehen. Aber wir sind derzeit mit einer Struktur konfrontiert im gesamten Bereich der sozialen Medien, in dem eher Digitalkonzerne nach der Verwertbarkeit ihres Contents darüber entscheiden, wie die Verbreitung dieses Contents ist, als die Frage, welche Inhalte sind Inhalte, die an die Leute sollten. Und da kann man aber auch mal die Gegenfrage stellen. Und das ist eine Grundsatzfrage für unsere Gesellschaft. Warum entscheiden eigentlich nicht wir demokratisch, nach welchen Kriterien welche Informationen an welche Leute geraten und welche auch nicht, sondern warum dürfen das Digitalkonzerne entscheiden? Und zwar anhand der Frage, wie sich der Content und die Daten, die sie sammeln,
na, weil wir keine staatliche Zensur haben.
Es geht nicht um staatliche Zensur. Also es gibt von Julia Cagé und Thomas Piketty einen Vorschlag für eine französische Struktur von Medienunternehmen. Und sie wollen mir doch nicht allen Ernstes erzählen, dass die einzige zulässige Form von Medienunternehmen die sind, die nur auf Verwertung und Maximal-Content, Durchleuchtung und Algorithmenbefeuerung im Interesse der Anteilseigner der jeweiligen Kanäle betrieben
also
werden.
Sie stehen ja hier bei einem Sender beispielsweise, der nicht nach dieser Logik funktioniert.
Ich hätte mich jetzt auch gewundert. So.
Wenn die Welt sich wieder von links retten lassen soll, dann muss die Linke etwas anbieten können, inhaltlich, um zurückzukommen zu den Inhalten, was so Alleinstellungsmerkmale sind. Welche könnten das aus Ihrer Sicht, ich weiß, Sie sind nicht der Pressesprecher, aber Sie haben eine Haltung, was könnten das für Merkmale sein?
Also angesichts der Kakophonie, die bei uns herrscht, gibt es ja nicht nur keine Alleinstellungsmerkmale, sondern ein buntes Wirrwarr, einen großen Gebrauchtwarenladen sozusagen, in dem man so unterschiedliche Angebote sich zusammenstellen kann. Nein, wir haben eine Situation, in der, glaube ich, ganz, ganz viele Leute hierzulande das Gefühl haben und auch begreifen, dass wir so, wie wir augenblicklich leben, auf Dauer nicht weiter werden leben können. Dass ewiges Wachstum, ewiger Ressourcenverbrauch, ewige Erweiterung der Emissionen von klimaschädlichen Emissionen nicht funktionieren wird und dass die Länder des Nordens nach wie vor zu einem nicht geringen Teil durch die billige Arbeit und die billigen Ressourcen eines anderen Teils der Welt ihren Wohlstand erwirtschaften. Und ich finde, dass wir über die Frage, in welche Richtung wollen wir unsere Gesellschaft verändern und verbessern, das sind menschgemachte Zustände, sie können auch durch Menschen verändert werden.
Jetzt sagen Sie in Ihrem Buch, wie viele andere auch, der Klimawandel ist da, wir müssen etwas verändern, die Technologie alleine wird es nicht lösen. Das heißt aber auch, es wird nicht ohne Belastung für Menschen gehen. Und im Moment hat man das Gefühl, dass die Menschen gerne hören möchten, wenn ihnen gesagt wird, ach, diese quasi religiöse Klimapolitik, jetzt ist aber auch mal Schluss damit. Und es gibt ja diejenigen, die sowas sagen und lauten Beifall bekommen.
Naja, es ist im Grunde bis in die Mitte unserer Gesellschaft Common Sense, die ganze Klimathematik nicht sonderlich ernst zu nehmen. Also wenn man die Debatte ums Gebäudeenergiegesetz sich anschaut, wenn man sich die aktuellen Debatten um die Frage der Transformation der Landwirtschaft anschaut, wenn man sich anschaut, dass die Schuldenbremse immer noch ein heiliges Dogma ist wie die Bibel, während wir dringend Investitionen in die Transformation unserer Wirtschaft hin zu einer anderen Form der Mobilität, zu einer anderen Form des Heizens, zu einer anderen Form des Bauens, zu einer anderen Form des Ernährens bräuchten. Das ist im Übrigen so ein Feld, da fällt die Linke total aus. Und wenn man Umfragen sich auch gerade aktuelle Umfragen anschaut, dann hört man, 80-90% der Leute sind bereit, mehr für den Schutz unseres Klimas zu tun. Sie haben nur das Gefühl, die anderen seien es nicht. Und das Zweite ist, dass sie das Gefühl haben, ich kann das aber nicht individuell klären, sondern ich brauche dazu gesellschaftliche Voraussetzungen, dass ich mein Leben und meine Konsumgewohnheiten ändern kann.
Und gesellschaftliche Regeln, die dann gerne wieder als Bürokratie und Gängelung diffamiert
werden. Naja, nicht per se. Ich glaube zum einen, wenn man Regeln erlässt, die nachvollziehbar sind und wenn auch ein Ziel klar gemacht wird, warum wir das alles machen. Und ja, das wird vielleicht mit materiellem Verzicht einhergehen, aber wir werden andere Formen des Wohlstands haben. Wir werden uns anders um unsere Leute kümmern können, unsere Familienangehörigen und Freunde. Klaus Dörre, ein Arbeitssoziologe aus Jena, hat eine Untersuchung gemacht, hat gesagt, da, wo die Arbeitenden in den Betrieben auch Teil dieser Umbauprozesse sind und nicht nur Adressaten von Top-Down-Ansagen, da sind sie viel aufgeschlossener, da sind sie auch weniger anfällig für diese Frustration und diesen autoritären Backlash. Und um nochmal ein Beispiel bei Bodo Ramelow zu nehmen, in Thüringen hat die Koalition ein Gesetz gemacht, dass die Gemeinden und die Bürgerinnen an dem Ausbau von Windparks und von Solarfeldern beteiligt. Warum soll auch dieser Transformation wieder nur laufen für einige große Konzerne in der Hand einiger weniger Anteilseigner, die reicher und reicher werden, während die Leute rundherum nur das Gefühl haben, uns wird die Landschaft zugespargelt und dann sagen sie uns auch noch, wie wir irgendwie sprechen sollen.
Wir reden Tacheles mit dem Politiker der Linken und Buchautor Klaus Lederer, aufgezeichnet auf der Leipziger Buchmesse. Nochmal Stichwort Alleinstellungsmerkmale. Wie sieht es aus mit Staatsverständnis? Also wenn man Ihr Buch liest, wie gesagt, sie sind nicht die Linke, sie sind ein Linker, dann hat man das Gefühl, es ist so eine Art dritter Weg, den sie da anstreben, was den Staat angeht. Also sie wollen nicht den Nachtwächterstaat, sie wollen auch nicht den Vaterstaat, auch nicht den schlanken Staat, sondern schon auch ein Kümmerer.
Also ich glaube, dass in einer demokratischen Gesellschaft der Staat die einzige politische Arena ist, auf der das Gemeininteresse verbindlich durch Mehrheiten festgestellt werden kann. Das heißt, die Frage, wie gesellschaftliche Angelegenheiten geregelt werden, dazu braucht es die Politik und da braucht es die Demokratie und die Institution des Staates. Wir haben aber ganz real an vielen Stellen einen Nachtwächterstaat. Wir haben seit 30 Jahren unterlassene Investitionen in ganz viele Bereiche. Wir haben jetzt diese neoliberale Privatisierungsoffensive.
Wo wir aber auch die Gegenbewegung erleben.
Ja, aber die Gegenbewegung, von der merke ich persönlich nicht viel. Also die Deutsche Bahn ist immer noch ein börsennotiertes Unternehmen und ich kenne immer noch viele auch Kommunalunternehmen, die tatsächlich ganz maßgeblich von privaten Akteuren mit dem Ziel der Gewinnorientierung betrieben werden. Und ich sehe öffentlichen Notstand. Also wenn ich mir die Berliner Schulen angucke, da wird dann immer gesagt, die Regierung macht da was falsch. Also bei dem Ressourcenstand, den wir in Berlin haben, und ich weiß, wovon ich rede, sind wir nicht in der Lage, den Investitionsstau der vergangenen Jahre in absehbarer Zeit abzubauen. Ja, was sollen denn die Leute da vom Staat halten? Auf der anderen Seite haben wir die ganzen Krisen der vergangenen Jahre, beginnend mit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2007, 2008, die Euro-Krise, die Corona-Krise, alles mit öffentlichen Mitteln, mit Steuermitteln, schuldenfinanziert, abgefedert und das meiste Geld ist in die Hand privater Unternehmen und privater Vermögen da gegangen. Und jetzt stellt sich Herr Lindner hin und erzählt uns wieder, wir müssen den Gürtel enger schnallen und die Erwartungen zurückschrauben, weil wir den Sozialstaat überfordern und es wird auf Bürgergeldempfänger eingehackt. Wenn die sogenannte Mitte der Gesellschaft gegenüber der Politik der Niedertracht der AfD zu nichts anderem in der Lage ist, als eine Politik der kleineren Niedertracht im Angebot zu haben, also Abschottung, aber vielleicht ein bisschen menschenfreundlicher. Also Herr Habeck streichelt die Leute vor der Abschiebung. Wir machen trotzdem Schuldenbremse und ne, Herr Habeck erklärt uns jetzt wieder, wenn gestreikt wird für verkürzte Arbeitszeiten, die Leute sollen mal jetzt den Standortpatriotismus zeigen und den Gürtel enger schnallen und mal ordentlich anpacken. Wenn diese alten Parolen in der Mitte der Gesellschaft permanent aufgemacht werden, dann ist das de facto eine Stichwortgeberei für die größere Niedertracht. Deswegen wundert mich der Rechtsruck im Kern nicht und ärgern tut mich, dass die Linke nicht in der Lage ist, eine eigene Idee dem entgegenzusetzen.
Bei den EU-Wahlen wird sich dieser Rechtsruck wahrscheinlich auch wieder zeigen, wahrscheinlich sogar ziemlich deutlich, wahrscheinlich auf Kosten aller Parteien, die links-links-liberal sind. Dieses Stichwort Migration und Flüchtlingspolitik, weil Sie es eben auch antippten, spielt eine wesentliche Rolle. Und da muss man doch aber zur Kenntnis nehmen, dass ein großer Anteil der Bevölkerung diese Abschottungspolitik, die mittlerweile fast alle propagieren, vielleicht mit Ausnahme einiger Linken, dass die wollen.
Ja, Fakt ist, dass wenn ich, wie in den vergangenen Jahren ja gelaufen, die Kommunen und diejenigen, die sich vor Ort für Geflüchtete engagieren, mehr oder weniger mit dem Problem allein lasse. Wenn ich vor Ort eine Situation schaffe, wo die da sind, sich tatsächlich in einer realen Konkurrenz fühlen zu denen, die kommen, muss ich mich wirklich nicht wundern, wenn das die Reaktion ist. Fakt ist aber auch, allein aufgrund der demografischen Entwicklung unseres Landes, wir werden ohne massive Zuwanderung, wir werden die Pflegebereiche nicht mehr voll bekommen, in ganz vielen Bereichen wird es nicht mehr funktionieren, dass wir unsere Wirtschaft auch für so einen Umbauprozess auf dem Level aufrechterhalten, wie wir es im Augenblick haben, wenn wir nicht Migration und Zuwanderung ermöglichen. Und ich habe in dem Buch auch nochmal Bezug genommen auf ein Papier, was die ostdeutschen Landtagsfraktionen, ich glaube 2017 war es, entwickelt haben. Da geht es nämlich um die Frage, wie kann eine humane Zuwanderungspolitik aussehen, die einerseits nicht ist, Grenzen auf für alle, die aber legale Zuwanderungswege ermöglicht, die das Asylrecht als solches ernst nimmt, die versucht den Menschen hier tatsächlich, wenn sie hier vor Ort sind, dann auch die Möglichkeit der Beteiligung, der Qualifikation, das, was man so Integration nennt, tatsächlich auch beherzt zu geben, anstatt ihnen hier permanent die Hölle heiß zu machen, weil man hofft, dass sie dann wieder freiwillig zurückgehen. Alles Unsinn. Also, man könnte eine andere Politik machen. Eine große Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger findet per se in Ordnung, dass Menschen, die flüchten um ihr Leben, hier eine Chance bekommen und aufgenommen werden. Natürlich nicht voraussetzungslos. Da ist der Rohstoff, wo linke Politik ansetzen müsste.
Kommen wir nochmal zurück zur Zustandsbestimmung der Linken. Die EU-Linke hat die Arbeiter viel zu lange vernachlässigt. Das ist ein Zitat, kommt von Raphael Glucksmann, ist ein französischer SPD-Abgeordneter, ist also nicht in der Fraktion der Linken, aber eine Einschätzung, die auch von Ihnen kommen könnte, oder?
Was richtig ist, dass nachdem 70er und 80er Jahren die neoliberale Strategie umgesetzt wurde und auch durch den technologischen Schub hierzulande Fabriken ausgegliedert wurden und man dann über digitale Verbindungen sowas wie internationale Wertschöpfungsketten geschaffen hat, da ist ja hier in Deutschland das, was man klassischerweise das Fabrikproletariat nannte, tatsächlich massiv zurückgegangen und die SPD hat dann angefangen, sich stärker auf die sogenannten Besserverdienenden, auf die aufsteigenden Mittelschichten zu kaprizieren. Dieser Befund ist in den vergangenen Jahren oft genug von Leuten rezipiert worden.
Gleichzeitig sagen Sie aber auch, dass die Linke auch für Chefärztinnen und Chefärzte wählbar sein muss.
Ja, eben. Zum einen, es gibt diese Arbeiterklasse nicht und es hat sie so nie gegeben, so homogen, wie sie dargestellt wird, meist männlich gedacht. Die arbeitenden Klassen hierzulande sind längst durch verschiedenste Qualifikationen geprägt, durch verschiedenste Art auch Motivationen geprägt, durch verschiedenste Einkommensniveaus von tarifvertraglich gut abgesichert bis prekär. Es sind Menschen mit Hochschulabschlüssen, es sind Menschen, die sind unqualifiziert, es sind übrigens auch Lesben dabei, es sind auch Schwarze dabei, es sind Menschen mit Behinderungen dabei. Diese Fantasiegestalt Arbeiterklasse, ja, die war schon immer eine Imagination, aber wenn sie überhaupt endgültig auf den Müllhaufen der Geschichte gehört, dann in einer Gegenwart, weil mit unserer Gegenwart hat es nichts mehr zu tun. Worum man sich natürlich zuallererst kümmern muss, sind diejenigen, die durch den Verkauf ihrer Arbeit ihren täglichen Lebensunterhalt bestreiten müssen. Man muss sich aber auch um die kümmern, die nicht mal die Chance haben, durch den Verkauf ihrer Arbeit ihren eigenen Lebensunterhalt zu bestreiten. Um auf Ihre Frage jetzt zurückzukommen, natürlich bin ich der Ansicht, dass alle wohlmeinenden Menschen, die finden, dass die obszöne Ungleichheit ein Problem ist, dass die Tatsache, dass hier die sozialökologische Transformation massiv blockiert wird, dass das ein Problem ist. Menschen, die finden, dass der Staat sozusagen eine zupackende eine aktive Rolle bei der Gestaltung von Gesellschaft nehmen müsste. Leute, die finden, dass auch im Bildungswesen, auch in den Medien und auch in der Arbeitswelt Demokratisierungsprozesse nötig sind. Ja, das können doch auch Chefärzte und Chefärzte sein. Ich hatte vor 2 Wochen eine OP und habe mich mit dem Oberarzt unterhalten. Dann
der wählt Sie jetzt.
Ich bin ihm noch begegnet. Nein, ich bin ihm noch begegnet. Er hat gesagt, er arbeitet hier an der Schnittstelle zwischen Krankenhaus und medizinischem Versorgungszentrum, auch aus bewusster Entscheidung, weil hier hat er noch die Nähe zu den Patientinnen und Patienten. Er kann sich damit ein Stück weit der Ökonomisierung des Gesundheitswesens entziehen. Das ist jetzt kein armer Mann, es ist auch kein Arbeiter. Das ist sicherlich einer, der hier eher den oberen Mittelschichten angehört. Aber warum sollen solche Leute nicht sozial empfinden? Warum sollen solche Leute keine Gerechtigkeits- oder Gleichheitsvorstellungen haben und Unzufriedenheit zu sein mit der Situation? Warum sollen solche Leute nicht möglicherweise ein Interesse daran haben, dass auf dem Planeten in 50 Jahren noch geatmet werden kann?
So, wir haben festgehalten, dass die Rechten im Aufwind sind, aller guten Thesen zum Trotze. Wie gehen wir jetzt als Gesellschaft, die wir das nicht wollen, und das ist immer noch eine Mehrheit, damit um? Und wie geht die Partei, die Linke damit um? Wie sollen Politiker damit umgehen? Gepflegt ignorieren oder wie zum Beispiel Thüringens CDU-Chef Mario Vogt sagen, ich gehe in die Bütt, ich diskutiere mit Björn Höcke, den man einen Neonazi nennen darf, setz mich inhaltlich mit ihm auseinander.
Also ich kann da nicht für alle sprechen, ich kann nur für mich sprechen.
Sie würden mit Höcke
ich würde mich mit Höcke auf kein Podium setzen. Ich würde mich mit Faschisten, die sich in der Tradition der NSDAP sehen, nachweislich. Finde ich, ist jede Debatte unnötig. Diese Leute muss man ausgrenzen, da muss die Brandmauer stehen. Das Problem fängt für mich eher da an, wo in der selbsternannten Mitte der Gesellschaft PolitikerInnen von CDU, CSU, FDP, SPD, Grünen im Grunde dieselben ideologischen Grundprinzipien bei bestimmten Fragen zumindest mit befeuern. Also wenn ich Menschen nach Nützlichkeit einteile, wenn ich sage, wir müssen mal robust sein und auch durchhalten, dass wir die Leute jetzt hier mal abschieben. Und da sage ich, die Mitte der Gesellschaft muss vor allem eins. Sie muss verstehen, dass eine Politik der kleinen Niedertracht die große Niedertracht nicht verhindert, sondern bestenfalls aufschiebt. Deswegen reichen auch keine großen Koalitionen, um die AfD draußen zu halten. Sondern wir müssen eine Idee entwickeln, wie wir diese Gesellschaft nach vorne entwickeln. Diesen sozialökologischen Transformationsprozess hinzubekommen, die Leute stärker zu Akteurinnen und Akteuren dieser Prozesse zu machen und nicht nur zu Adressaten einer Politik von oben herab.
Und wenn Rechte mit großer Zahl gewählt werden, müssen wir auch als andere Parteien mit ihnen zusammenarbeiten? Fragezeichen. Ich spiele an auf eine Studie der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die Stiftung der Linken, die festgestellt hat, dass es diese Zusammenarbeit allen Bekundungen von Brandmauern zum Trotze gibt auf kommunaler Ebene und dass auch die Linken zusammenarbeiten, wenn es auch meistens CDU-Politiker sind.
Ich kenne diese Beispiele im kommunalen Kontext jetzt nicht per se, dass ich die nicht so richtig dufte finde, können Sie sich vorstellen. Ich glaube aber, dass man über Koalition auf Landesebene oder auf Bundesebene, also wenn es ums Gesetze machen geht, wenn es darum geht, die Institution der Demokratie zu bespielen, Ich möchte keinen Innenminister, ich möchte keine Sozialministerin einer neonazistischen Partei in Deutschland haben. Nie wieder. Und ob die gleich eine absolute Mehrheit bekommen, ich weiß es nicht. Also wenn sie die bekommen, dann haben sie die im Parlament. Aber solange sie die nicht haben, müssen die demokratischen Parteien sich tatsächlich sehr genau überlegen, wie eine Strategie aussieht, damit sie die niemals bekommen.
Klaus Lederer, wir müssen noch über ein Thema sprechen, was Ihnen sicherlich nicht so über die Maßen behagt. Und dieses Thema heißt Bündnis Sarah Wagenknecht. Die frühere Ikone der Linken ist ausgestiegen, hat ihre eigene Partei gegründet, BSW, Bündnis Sarah Wagenknecht, und kommt in Umfragen, ja, keine Wahlen, aber in Umfragen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg aus dem Stand sehr, sehr deutlich über die 5%, während die Linke da drunter herumkrepelt. Das BSW schadet der Linken.
Ja, Frau Wagenknecht hat ja erzählt, sie will damit der AfD schaden. Jetzt tritt genau das ein, was ich seinerzeit auch schon gesagt habe. Sie wird nicht der AfD schaden, sondern sie wird tatsächlich der Linken schaden. Und das hat was damit zu tun, dass die Linke in den vergangenen Jahren keine Trennschärfe zu den Positionen von Sarah Wagenknecht selber hat herstellen können und in der Lage war, sich sozusagen auch frei zu schwimmen aus diesem medialen Schatten. Aber was Sarah Wagenknecht macht, ist alles andere als links. Ich würde es als eine konservative nationale Sozialstaatspartei bezeichnen.
Das schreiben Sie in Ihrem Buch, da könnte man natürlich die Worte ein bisschen anders setzen, dann wäre es eine nationalsoziale
Partei.
Das
habe ich ganz bewusst nicht gemacht. Das habe ich bewusst nicht gemacht. Man könnte ganz viel machen, aber das habe ich nicht gemacht und soweit würde ich auch nicht gehen. Eine Partei, die sich von einer Anführerin abhängig macht und von deren Wohl und Wehe, gab es in Deutschland so, glaube ich, seit 1945 noch nicht. Also jedenfalls im demokratischen Teil Deutschlands. Und sie hat damit im Grunde eine feudale Parteistruktur entwickelt. Feudalismus und Links passt erstmal schon nicht zusammen, was die Strukturen angeht. Und der nationalstaatliche Rahmen kann für linke Politik keiner sein. Weil Emanzipation, wenn man das mal so sagen kann, ist immer unteilbar. Die muss gesamtglobal gelten. Und das, was wir hier anrichten, hat übrigens auf anderen Teilen des Planeten auch Konsequenzen. Das blendet sie auch aus. Also Frau Wagenknecht, glaube ich, macht eins, sie bewirtschaftet Wut. Sie ist eine clevere Medienunternehmerin. Sie wird damit die nächsten 2, 3, 4 Jahre Erfolg haben. Sie wird allerdings auch alles tun, um sich niemals in eine konkrete Verantwortungssituation zu bringen, in der sie irgendwas von dem, was sie da verspricht, umsetzen muss. Ihr Podium ist die Talkshow. Und in 4 oder 5 oder in 6 Jahren werden sich die Leute abwenden. Und ich fürchte nur, da auch Sarah Wagenknechts Politik eine Politik der kleineren Niedertracht ist, dass das dann in der Tat eher auf Kosten eines gesellschaftlichen Rechtsrucks einzahlt.
Allerdings hat ja auch ein Gutes, nochmal darauf zurückkommen, dass es in der Linken eine gewisse Vielstimmigkeit gibt. Diese Flügelkämpfe, die ja auch die Partei und die Medienöffentlichkeit lange beschäftigt haben, die sind zumindest mal erledigt.
Ja, na erstmal finde ich schade, dass meine Partei nicht selbst die Kraft hatte, sich davon zu trennen, weil wie gesagt, inhaltlich
von
war schon
ihr,
lange
sie rauszuschmeißen.
Klar, ja, war schon lange klar, dass das nicht links ist. Und der zweite Punkt ist, ich nehme das ja wahr in meiner Partei, es gibt durchaus noch viele Menschen und auch unter den Wählerinnen und Wählern, die eine Sympathie für diese Art von Wutbewirtschaftung haben und die deswegen Sarah Wagenknecht durchaus auch anders und nicht ganz so kritisch sehen wie ich, um es mal vorsichtig zu formulieren. Das heißt, die Frage, was macht eine Linke eigentlich, wenn das Modell Wagenknecht für sie nicht in Frage kommt? Die bleibt nach wie vor ungeklärt. Und deswegen habe ich dieses Buch geschrieben.
Da steht es dann drin, wie man es macht.
Zumindest versuche ich ein paar Ansätze zu finden, weil ich bin ja nicht zwergallwissend.
Nicht zwergallwissend, aber jemand, der sich mit verschiedenen Aspekten auseinandersetzt im Buch, auch mit dem Thema Sicherheit und Verteidigung. Ich weiß nicht, wie mehrheitsfähig Ihre Haltung zur Ukraine. Sie sprechen sich für Waffenlieferungen an die Ukraine aus, ihre Haltung zu Russland. Sie sprechen sich für Sanktionen gegen Russland aus. Wie mehrheitsfähig das ist bei Ihnen in der Partei?
Ich habe den Eindruck, es ist eine wachsende Minderheit, aber es ist eine Minderheit. Es gibt in der Tat auch in meiner Partei noch ebenfalls eher die Vergangenheit nostalgisch verklärende Perspektive auf die 80er Jahre, die große Friedensbewegung.
Was ist die Vergangenheit? In der Gegenwart sprechen Sie von einer modernen Entspannungspolitik, die
richtig
geben müsste. Wie sieht die vor dem Hintergrund des Krieges gegen die Ukraine aus?
Im Konkreten sage ich beispielsweise nicht, Putin verstehen wir komplett miss. Der Westen hat ihn im Grunde gezwungen, die Ukraine zu überfallen, sondern ich sage als Linker, die Ukraine ist völkerrechtswidrig überfallen worden und auch ein Land wie Deutschland muss ein Interesse daran haben, dass völkerrechtliche Grenzen zukünftig nicht durch jeden kriegsgeilen Autokraten in Frage gestellt werden können. Ich kann auch nur wenig Begeisterung empfinden, wenn Vertreterinnen und Vertreter meiner Partei sagen, wir fordern Putin auf, seine Truppen zurückzuziehen. Ansonsten fordern wir aber de facto sofortige Verhandlungen und Waffenstillstand. Und im Zweifelsfall muss die Ukraine auch auf ihr Staatsgebiet oder Teile davon verzichten, weil ich der Ansicht bin, dass das eine Entscheidung der Menschen in der Ukraine ist und nicht der deutschen Linken. Die Menschen in der Ukraine müssen wissen, wann der Zeitpunkt gekommen ist, um Frieden zu schließen oder keinen Frieden zu schließen. Wenn es keine Verteidigungswaffen für die Ukraine gäbe, dann wäre die Ukraine heute ein weiteres Oblast des putinschen Zarenreiches. Da würden wir über Frieden nicht mehr diskutieren, dann hätten wir einen Frieden. Aber Frieden ist nicht einfach nur die Abwesenheit von Krieg, sondern Frieden ist auch ein Zustand, in dem die Menschen in der Ukraine die wesentlichen Entscheidungen politisch darüber zu treffen, wie ihr Land sich entwickeln soll und nicht der Kreml.
Klaus Lederer, vielen Dank. Dieses Tacheles mit dem Politiker von der Partei Die Linke und Autor des Buches Mit links die Welt retten haben wir bei der Leipziger Buchmesse aufgezeichnet.